Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Augsburg, meine Stadt. Denn die Bundestagswahl steht an. Und wir sprechen deswegen mit den drei Menschen aus Augsburg, die aktuell im Bundestag sitzen und die die Zukunft von dort aus mitgestalten. Auch diesmal stehen sie wieder zur Wahl. Die Rede ist von Volker Ulrich von der CSU, Claudia Roth von den Grünen und von unserem heutigen Gast, Ulrike Bahr von der SPD. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich sage herzlich willkommen, Frau Bahr.
Ja, ganz herzlichen Dank für Ihre Einladung heute.
Schön, dass Sie da sind. Möchten Sie sich vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern kurz selbst vorstellen?
Ja, mein Name ist Ulrike Bahr. Ich bin seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages und dort von Anfang an im Familienausschuss, also alles, was vom Kleinkind bis zum Senior behandelt wird in Gesetzen, aber auch seit 2 Jahren in einem Bildungsausschuss und außerdem im Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement. Und das sind auch genau die Themen, die ich im Stadtrat gespielt habe in Augsburg. Ich war in der Zeit von 2002 bis 2013/14 Mitglied des Stadtrates der SPD-Fraktion und dort auch stellvertretende Vorsitzende. Ja, und mein Ehrenamt jetzt ist, die Parteivorsitzende der SPD Augsburg und Schwaben zu sein, so wie ich vorher auch ehrenamtlich auch in Ortsvereinen gearbeitet habe, Jakobo Vorstadt erst gelebt habe, jetzt lebe ich im Pfersee. Und was vielleicht noch interessant ist, in meinem früheren Leben, sage ich immer, oder das, was ich gelernt habe, so richtig mit Ausbildung, das ist Hauptschullehrerin und war hier in Augsburg in sehr vielen Schulen unterwegs, weil ich da freiwillig auch mobile Reserve gemacht habe, um so Politik und eben meinen Beruf, meinen hauptamtlichen Beruf damals Hauptschullehrerin unter einen Hut zu bringen.
Diesen Hintergrund als Schulleiterin und Lehrerin, den merkt man auch heute noch in Ihrer Politik, da kommen wir später dazu. Ganz grundsätzlich für die Hörerinnen und Hörer geht es in diesem Podcast um bundespolitische Themen kurz am Anfang, aber vor allem darum, was denn die Augsburgerinnen und Augsburger davon haben, wenn sie sie wählen und welche Themen sie anstoßen möchten für die Menschen hier vor Ort. Um einen ersten Eindruck von Ihren politischen Einstellungen zu gewinnen, würde ich Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Die erinnern ein bisschen an den Wahl-O-Mat. Man kennt es ja, da antwortet man mit Ja oder Nein im besten Fall. Und Sie dürfen aber auch gerne ein, zwei Sätze noch anfügen, um Ihre Antwort zu begründen.
Okay. Mhm.
Gespannt?
Okay.
Dann lege ich mal los. Ja. Sollte auf Autobahnen ein generelles Tempolimit gelten?
Ja, ich denke schon. Es dient der Sicherheit vieler Menschen, glaube ich, allein deswegen. Das andere ist nochmal die Frage des Umweltschutzes oder des Klimaschutzes. Aber ich glaube, es muss nicht schneller sein als 130.
Sollten Jugendliche ab 16 Jahren bei der Bundestagswahl wählen dürfen?
Ja, unbedingt. Das halte ich für eine gute Idee. Steht auch im Wahlprogramm bei uns drin und war zwar mit viel Kritik in den letzten Jahren begleitet, aber mittlerweile gewöhnen sich viele Menschen an den Gedanken. Es muss aber auch immer dabei sein, eine politische Bildung. Aber ich glaube, dass das nicht nur 16-Jährige brauchen, die politische Bildung. Ich glaube, politische Bildung ist bei jedem, der zum Wählen geht, ganz angebracht, notwendig, nicht überheblich. Aber ich glaube, da müssen wir noch viel, viel tun für uns und für die Menschen tatsächlich so wirklich aufzuklären, um was geht es eigentlich bei der Bundestagswahl, aber nicht nur, oder was machen die da im Bundestag überhaupt?
Sollte der Kohleausstieg bereits vor 2038 vollzogen werden?
Ja, wenn möglich, ja. Also es kann natürlich auch früher sein. Wir haben uns zwar so eine Zahl gesetzt, aber wir haben auch eindeutig gesagt, ganz klar gesagt, natürlich, das ist spätestens, wir wollen das natürlich unbedingt, wenn es irgendwie geht, auch früher machen. Aber das muss natürlich auch vorbereitet sein und entsprechend auch mit auch, ja, gut geplant sein.
Sollten Spenden von Unternehmen an Parteien weiterhin erlaubt sein?
Ja, an Parteien schon, denke ich, ne? Also bei uns in der Partei wird ja dann auch darüber abgestimmt in den Vorständen, in den Gliederungen und auch überprüft bei einer bestimmten Höhe, ob man das auch annimmt, eine Spende. Und dann wird auch gerne auch nachgefragt, von wem und wie überhaupt und wie steht der zum Verhältnis zu der Partei, zu uns als SPD. Aber die Partei an und für sich, ja, sollte Spenden bekommen. Und was anderes ist natürlich eine Fraktion oder gar ein Abgeordneter als Person.
Sollte der Solidaritätszuschlag, kurz Soli, abgeschafft werden?
Nicht für alle. Ja, es sollte abgeschafft werden, aber ich sage für den ganz kleinen Prozentsatz an den Superreichen, denke ich, das sollte nicht abgeschafft sein, weil er die Möglichkeit bietet, dass wir mit dem Geld, das dann praktisch der Staat einnimmt, auch sehr viel Infrastruktur gemacht werden kann, also von Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Verkehrsinfrastruktur, weil wir immerhin sehr viel Geld auch ausgegeben haben, Flutkatastrophe, Corona und alles, was wir wirklich ausgeben mussten auch. Aber das muss auch wieder reingeholt werden und man kann jetzt nicht einfach so an alle wieder ganz großzügig auszahlen. Nein, da muss jeder seinen Teil dazu beitragen.
Sollten Autos mit Verbrennungsmotor nach 2030 noch zugelassen werden?
Das ist eine schwierige Frage. Die kann ich gar nicht so beantworten, weil ich den Stand der Dinge so bis im Jahr 2030 nicht kenne. Aber ich denke, wir sollten darauf hinarbeiten, dann das schon da. Dazu muss natürlich dann alternativ was anderes entwickelt sein, gerade was die Arbeitsplätze angeht. Ja.
Sollte auf hohe Vermögen eine Steuer erhoben werden?
Ja, ich denke schon.
Sollte man mit sogenannten Querdenkern diskutieren?
Diskutieren ist immer gut, auf jeden Fall diskutieren. Zumal, wenn ich den Eindruck habe, dass es konstruktiv ist und wenn ich den Eindruck habe, ich kann auch was Überzeugendes beitragen und dass es was Gutes bewirkt bei meinem Gegenüber, mit dem ich den Diskurs mache. Ich denke, es gibt auch Querdenker, die sehr, sehr unverschämt einem gegenübertreten und wo ich überhaupt keinen Sinn in der Diskussion finde. Man muss das, glaube ich, im Einzelfall abwägen.
Und dann die letzte Frage, ist die Meinungsfreiheit in Deutschland bedroht?
Sehe ich nicht, ehrlich gesagt. Also persönlich schon mal gleich gar nicht. Ne? Die Meinungsfreiheit ist ja ein ganz hohes Gut hier, übers Grundgesetz verbürgt. Und man muss natürlich sagen, Demokratie und auch das, was im Grundgesetz steht, ist und die Umsetzung dessen ist nichts Selbstverständliches. Man muss täglich sich dafür einsetzen und dafür kämpfen. Ich sehe es aber nicht derzeit auch bedroht.
Das waren also Ihre Antworten auf 10 ausgewählte bundespolitische Fragen. Sehr spannend und kurz und knackig erklärt. In diesem Wahlkampf spielen natürlich auch Personen eine große Rolle. Auch Sie möchten natürlich persönlich wieder in den Bundestag einziehen. Aber es geht natürlich auch um die Kanzlerkandidaten. Olaf Scholz ist Ihrer und der steht in der Kritik gerade. Unter anderem auch wird er indirekt mit einem Geldwäscheskandal in Verbindung gebracht. An Sie die Frage, darf so jemand überhaupt Bundeskanzler werden?
Also als erstes Mal, er kann Bundeskanzler, er hat Erfahrung als Finanzminister, als Vizekanzler, als Bürgermeister einer großen Stadt in Hamburg. Ich glaube, man muss ja genau hingucken, wer da wirklich verantwortlich ist und wie das Ganze zustande kommt. Und klar trägt jeder irgendwo eine persönliche Verantwortung, wenn er in diesem Bereich auch ist und in der Verantwortung steht. Aber was er natürlich getan hat, er hat einige Maßnahmen auch eingeleitet, die das auch in Zukunft verhindern sollen. Ich hatte auch letztens ein Gespräch mit den Leuten beim Zoll, einer Personalversammlung, Beschäftigte dort, die sehen sich zu wenig unterstützt insgesamt in ihrer Kompetenz. Ne? Also diese FIU, die wurde natürlich vom Bundeskriminalamt eben auch in das Finanzministerium von der Verantwortlichkeit gegeben unter Schäuble. Und Olaf Scholz hat dafür gesorgt, dass wirklich das Personal aufgestockt wird, dass die Kompetenzen ausgeweitet werden. Und ich denke, man muss eben zum einen natürlich Geldwäsche strikt und ganz rigoros bekämpfen. Man muss aber auch dafür sorgen, dass entsprechend die Menschen, die das durchführen sollen und beobachten und kontrollieren sollen, entsprechend auch gestützt werden. Und insofern, glaube ich, was heißt so jemand wer? er hat nicht Geldwäsche betrieben, sagen wir mal so, ne?
Genau, ist auch wichtig klarzustellen in dem Zusammenhang. Es ist ohnehin ja so, dass die SPD gerade in den Umfragen sehr gut dasteht, inzwischen stärkste Kraft. Das kann sich natürlich noch ändern bis zur Wahl, aber im Moment ist sie die stärkste Kraft. Sie ganz persönlich, welche Koalition würden Sie sich denn wünschen, wenn es so bliebe?
Das sage ich natürlich jetzt ungern. Das ist immer so ein Ding, vorher Koalitionsaussagen zu machen, weil das natürlich... Erstens kann es ihm danach auf die Füße fallen, einfach deswegen, weil wirklich, da bleibe ich bei Olaf, der dann auch sagt, na jetzt wählen doch erst einmal die Bürger und Bürgerinnen, der 26.09. Tag ist der Tag der Wahl und des Bürgers und der Bürgerin und dann müssen wir schauen, welche Mehrheiten zustande kommen. Also ich kämpfe tatsächlich dafür, dass es bei diesen Stimmungen mit Stimmen dann auch bleibt am 26.09., dann wären wir die stärkste Kraft und dann wünsche ich mir eine andere Koalition als die wir haben.
Mhm. Kurze Zwischenfrage, weil Sie gerade von Olaf sprechen. Kennen Sie sich gut?
Gut, mittel, würde ich sagen. Man begegnet sich in der Fraktion, man macht auch ab und zu auch Gespräche. Ich würde nicht sagen, dass ich ihn privat absolut gut kenne, aber wir können ihn alle in der Fraktion gut einschätzen und er ist auch sehr nahbar für uns, auch immer wieder für ein Gespräch da.
Jetzt haben wir gerade kurz über die Koalitionen gesprochen, über die Sie noch keine Aussage treffen möchten, so kurz vor der Wahl verständlicherweise. Konservative Politiker warnen oft davor, dass SPD und Grüne ein Bündnis eingehen könnten mit der Linkspartei und malen da so ein bisschen Schreckgespenst auch an die Wand. Wie sehen Sie das denn?
Also ich sehe das wirklich aus der Not heraus, der CDU-CSU hier ein Schreckgespenst an die Wand zu malen. Das erinnert ja an die Rote-Socken-Kampagne vor Jahren, Jahrzehnten. Und das jetzt wieder aus der Mottenkiste rauszuziehen, also da muss die Not sehr groß sein. Also das finde ich wirklich nicht angebracht, ne? Also vor allem, weil es tatsächlich also versucht, den politischen Kontrahenten auch in eine Ecke zu treiben, zu drängen, ohne vorher auch die Wahl abzuwarten, tatsächlich, wie ich vorhin sagte. Und sind überhaupt so Geschichten zu sagen, ja, alles, was überhaupt mit der SPD nach dem Weltkrieg zu tun hatte, dass sie falsche Entscheidungen getroffen, dass wir auf der falschen Seite gestanden waren, das finde ich ungeheuerlich und eigentlich unverschämt, eine Kampagne. Das ist schon eine Schmutzkampagne und das ist sehr, sehr schade bei diesem Wahlkampf. Bisher ging es ja ganz gut, ja? Dass ich höre natürlich auch von der CDU/CSU wenig aus ihrem Wahlprogramm. Und das wäre eigentlich angesagt, dass die Parteien ihre Wahlprogramme darstellen und aufzeigen. Also das finde ich ehrlich gesagt schon ungeheuerlich, diese linke Sockenkampagne, und zum Teil auch schon lächerlich.
Also eine klare Ansage von Ihnen, gerade mit dem Hintergrund, wenn man weiß, dass Unionskanzlerkandidat Laschet ja auch vor einigen Monaten gesagt hat, er will einen sauberen Wahlkampf, einen fairen Wahlkampf.
Ja, genau, so ist es.
Frau Bahr, das war der kurze bundespolitische Teil. Wir wollen jetzt aber natürlich vor allem auf Augsburg und die Region schauen und schauen, welche Themen für die Menschen hier relevant sind. Und da würde ich Sie einfach mal bitten, mir zu sagen, welche drei Themen Sie denn für besonders drängend und dringend achten.
Also mein Magen-, Leib- und Magenthema ist natürlich die Bildung. Und ich glaube, dass wir in Augsburg, was heißt ich glaube, ich weiß, dass wir in Augsburg nach wie vor zu wenig Kita-Plätze, also frühkindliche Bildung, haben. Und ich denke, für Bayern wie Augsburg gehört vom Klein an frühkindliche Bildung beitragsfrei. Auch wenn ich weiß, dass sich welche befreien können. Aber es geht auch um die niedrigen und mittleren Einkommen, die sehr, sehr, glaube ich, drunter leiden unter den Kosten für die Kitas. Und wir können uns das nicht leisten. Wir müssen Mann und Frau die Möglichkeit geben, wenn sie das wollen, eben in Arbeit zu sein und für sich einen Beruf zu ergreifen und den auszuüben. Und Bildung an und für sich ist das Thema. Ich habe Ihnen vorhin erzählt, ich bin im Bildungsausschuss und wir haben auch Familien- und Bildungsausschuss zusammen was ganz Tolles hervorgebracht, wo ich glaube, das ist in Bayern und auch in Augsburg ganz, ganz angesagt, nämlich die Ganztagsförderung für die Grundschulkinder. Weil wenn die Kinder aus dem Kindergarten kommen, dann haben die Eltern das gleiche Problem, wenn die Kinder dann in die Grundschule kommen und mittags dann auch dastehen und nicht betreut, qualifiziert betreut werden können, weil hier eben ja die Schule halt aus hat um eine bestimmte Uhrzeit, 11 Uhr, 12 Uhr, und die Kinder nach Hause geschickt werden. Und das ist für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf schlecht. Und das ist auch schlecht, denke ich, für alle Kinder, ja, weil wir glauben, dass eine Ganztagsförderung sehr wohl auch Sozialkompetenzen für alle, sei es für reiche, für arme Kinder, für alle überhaupt in der Gesellschaft gegen die Spaltung angeht. Das finde ich einen ganz wesentlichen Punkt, dass wir hier den Rechtsanspruch auch jetzt beschlossen haben, der dann 2026 ab dieser Einschulung dann greifen soll. Ich weiß, alles mit Bedenken, Fachkräfte und das sind wir da auch vorbereitet, aber da geht ja kein Weg deswegen vorbei. Das Ziel ist deswegen trotzdem das Richtige. Und deswegen müssen wir uns an die Fachkräfteoffensive machen. Das wäre das Nächste, aber das gehört eigentlich zu diesem Thema dazu auch. Ne? Das zweite Thema, das ich ansprechen würde, sind natürlich Arbeitsplätze hier in Augsburg. Also so wie Augsburg sich gewandelt hat, damals mit der Textilindustrie sich wandeln musste und hochtechnologisierte Arbeitsplätze auch mit entwickelt hat und dabei ist, sind jetzt aber wieder Arbeitsplätze gerade bei Premium Aerotech in Gefahr. Und da gilt es darum zu kämpfen, sei es mit Bildung, sage ich immer, Bildung, Weiterbildung, aber natürlich dieses Werk überhaupt aufrechtzuerhalten und da auch einen politischen Druck zu entwickeln. Und das ist ganz wichtig, es sind ganz wichtige Betriebsräte und Personalräte, die sich zu Wort melden, die eintreten für die Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und diesen politischen Druck auch entwickeln können, auch, ne? Dass da nicht so einfach von heute auf morgen eben ein Werk geschlossen werden kann. Und das ist gut so. Ne? Das waren jetzt zwei Themen, glaube ich, oder? Mhm. Das dritte
ungefähr.
Wäre, ungefähr, ne? Okay. Das dritte ist natürlich das Wohnen. Ne? Dass selbst wenn wir gute Arbeitsplätze haben, dann ein Drittel des oder mehr als ein Drittel des Gehalts oder des Einkommens einer Familie von der Miete dann geschluckt wird. Und das ist nichts, sage ich, was natürlich erst recht mit Leute mit wenig Geldbeutel trifft, aber mittlerweile eine ganz normale Familie auch trifft. Eine ganz normale Wohnung zu bekommen, die gut ist, die für die Kinder gut ist, wo jeder gut und würdig leben kann. Und wenn wir so weit sind und da sage ich, da ist es auch wichtig für Augsburg, dass wir im Bund natürlich Punkte ansprechen. Wir wollen 400.000 Wohnungen bauen, ja, und auf der anderen Seite müssen davon aber ein Viertel auch sozial gefördert sein. Und drunter, glaube ich, kommen wir gar nicht mehr hinterher, was jetzt alles Entwicklungen rasant auf uns zugekommen ist oder über uns gerollt ist. Eigentlich schon absehbar, aber man hat immer zu wenig so kleckerlismäßig gearbeitet. Da muss schon jetzt mal ein großer Druck dahinter sein politisch.
Also drei große Themen, Familie und alles, was damit zusammenhängt. Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitsplatz schaffen und Wohnen.
Genau. Und Arbeitsplätze, wenn ich jetzt noch einfach noch hinterher was sagen darf, sage ich, sind es nicht nur die 12 Euro, die 10 Millionen Menschen tatsächlich und hier in Augsburg natürlich auch vor allem in der Niedrigbranche, Niedriglohnsektor eben davon profitieren, sondern es geht natürlich auch um Arbeitsbedingungen auch, ja, und Kündigungsschutz und dass Befristungen eben auch aufgehoben werden gehört oder keine Befristungen möglich sind. Ne? Das ist eigentlich ein Gesamtpaket, alles, was eine gute Arbeit, einen guten Lohn ausmacht.
Gibt es denn jetzt von diesen vielen Themenfeldern, wo ja wirklich jede Menge drin steht, ein ganz konkretes Projekt, das Sie gleich angehen wollen und welches wäre es?
Das ist die Ganztagsförderung für die Grundschulkinder. Das ist das, wo jede Kommune und eben auch Augsburg davon betroffen sein wird, das vorzubereiten bis 2026, damit der Rechtsanspruch, wie bei der Kita jetzt auch, ja, der Rechtsanspruch auch ja wirklich ausgefüllt werden kann.
Jetzt haben Sie große Themenfelder genannt, die auch sehr viele Menschen natürlich betreffen. Zwei habe ich jetzt noch nicht gehört, die sehr viele Menschen auch betreffen. Das ist natürlich einerseits die Corona-Krise, die jeden von uns betrifft, und andererseits die Klimakrise. Möchten Sie vielleicht ganz kurz sagen, was bei Corona bei Ihnen ansteht, wo da wirklich Handlungsbedarf besteht?
Also Corona hat natürlich auch und jetzt gerade zum Schulanfang ganz arg mit Kindern und Familien zu tun. Und dieser Aufholbedarf auf der einen Seite, ja, wenn Kinder zu Hause waren, womöglich ohne ein Endgerät, digitalisiert, auch nicht das Pädagogische bringen kann, was ein Gespräch zwischen Pädagogen und den Schülern oder den Schülern untereinander geben kann. Also ich glaube, da ist dieses Corona-Aufholprogramm, das wir im Bundestag auch beschlossen haben, nämlich 2 Milliarden, nicht nur aufholen in der Schule, sondern überhaupt diese Gemeinschaftserlebnisse dann auch nachholen zu können und wieder aufzubauen, ganz, ganz wesentlich. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Aufgabe für die nächste Generation und jetzt gerade zum Schulanfang, ja. Und dennoch jetzt auch diese Problematik, Luftfilter, sind Luftfilter gut? Welche Luftfilter gibt's? Wo kann man sie überhaupt einsetzen? Wie sind die Schulgebäude überhaupt so gebaut, dass man sie einsetzen kann? Wo macht man das? Es kann ja nicht jedes Klassenzimmer eben so einen Filter haben. Dazu reicht es auch gar nicht oder ist vielleicht auch gar nicht notwendig. Ich glaube, das sind Riesenherausforderungen. Und auf der anderen Seite zeigen sie uns, dass wir schon perspektivisch auch andere Räumlichkeiten, auch andere, eigentlich andere Schulgebäude bräuchten. Ja? Und nicht nur saniert, sondern pädagogisch auch ausgerichtet.
Das klingt teuer.
Ja, es klingt teuer, aber ich glaube, Bildung muss uns das teuer sein. Und nicht nur mit Geld, aber auch mit pädagogischen Konzepten und auch den, ja klar, Fortbildungen, Weiterbildungen auch für die Kollegen und Kolleginnen in der Schule. Gute Arbeitsbedingungen, das hängt so viel dran. Und genauso, wenn Sie die Klimakrise sagen, wissen wir, dass es natürlich nur global und nicht national gelöst werden kann. Und dennoch müssen wir, sagen wir mal, hier vor Ort auch anfangen und hier was entwickeln. Und Klimakrise immer verbunden ist der SPD ganz, ganz wichtig, dass es machbar ist, machbar in dem Sinne sozial gerecht. Jeder soll sich Klimaschutz auch leisten können und jeder muss sich selber mitverantwortlich sehen und nicht ohnmächtig sehen, sondern es muss gelingen, auch mit neuen Arbeitsplätzen, die sich entwickeln müssen, ja, wo wir auch schauen müssen, was brauchen wir genau an Arbeitsplätzen, wo muss es hingehen bei den erneuerbaren Energien und welche neue Berufsbilder werden sich entwickeln. Und wir bringen die Menschen dorthin, dann einen neuen Beruf zu ergreifen. Wie können wir das, bin ich wieder bei der Bildung und Weiterbildung, wie können wir das finanziell und natürlich auch ideell, aber finanziell auch unterfüttern und Anreize dazu geben, dass die Menschen zum Beispiel in einem Alter von 30, 35, 40 Jahren sagen, ja, ich sattle um, ich entwickle natürlich weiter meinen Beruf, natürlich mit Behilfe zum Beispiel von Weiterbildungsmaßnahmen innerhalb der Betriebe, aber auch generell vielleicht auch mal einen neuen Beruf zu entwickeln wollen wir, oder zu ergreifen, aber vielleicht eine Familie im Hintergrund hat, die ich ja auch durchbringen muss sozusagen oder auch eben entsprechend dafür sorgen muss, dass die Familie den entsprechenden Unterhalt auch hat. Und das alles mit im Gesamtpaket zu denken, das ist, glaube ich, das Wichtige, jeden Aspekt dabei mit zu berücksichtigen, sodass wir auch alle mitnehmen können für diesen Klimaschutz, weil er dann auch am nachhaltigsten, glaube ich, auch ist und hält, wenn jeder auch mitgenommen wird und ja, auf sich jeder auch in der Verantwortung sieht und nicht abgehängt wird dabei oder eine Spaltung entsprechend entstehen kann.
Das heißt also, für Sie sind beim Klimaschutz wichtig, er muss sozial gerecht ablaufen und er sollte global ablaufen. Und das ist jetzt eine Frage, die ich auch Herrn Ulrich gestellt habe. Wenn global der Klimaschutz funktionieren soll, das dauert doch endlos lange. Können wir so lange warten? Haben wir so viel Zeit überhaupt noch?
Ich denke, es bleibt nichts anderes übrig, ne? Als den Weg zu ergreifen, der ansteht, natürlich den zu forcieren und wirklich auch mit Druck zu verfolgen. Aber ich sage mal, revolutionäre Ungeduld ist nicht angesagt. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, klar, alle mitnehmen, also zum Beispiel in Europa, ja, zu schauen. Wir wissen, wie schwer es auch in der Asylpolitik ist, alle in Europa dabei zu haben und da auch Flüchtlinge gerecht, gleichmäßig zu verteilen innerhalb von Europa, sodass jeder Staat auch damit umgehen kann. Aber es bleibt doch nichts anderes übrig. Es sind die Menschen, die hier jetzt sind auf dem Planeten und mit ihren verschiedenen Systemen und verschiedenen Denkweisen. Und wir müssen die aber alle auch dabei haben, ja, sonst klappt es ja gar nicht. Und natürlich global, nicht nur Europa, und dann geht es schon weiter. Ja? Und das ist klar, das Pariser Klimaabkommen, das war ja ein ganz, ganz großer Erfolg und hat man auch ganz arg und mühsam hier hinarbeiten müssen. Ich glaube, Politik insgesamt ist was ganz Zähes, was Hartnäckiges. Oder Demokratie, ja, da, wenn man dann dabei haben will und nicht von oben nach unten eben dirigieren will, dann ist Demokratie was ganz, ganz Anstrengendes, aber etwas, was sich absolut lohnt und wie ich glaube, wirklich nachhaltig und nicht von einem Tag auf den anderen dann auch ist, sondern es wird dann auch besser wirken und ja, insgesamt auch tatsächlich auch global sich auswirken.
Jetzt haben wir ja gerade beim Klimathema in Augsburg eine Besonderheit. Wir haben das Klimacamp, das bundesweit das erste war in Deutschland. Vielleicht nur ganz kurz Ihre Einschätzung. Was halten Sie von diesem Klimacamp, wo Menschen, vor allem Jüngere, sich dafür einsetzen, dass die Klimapolitik besser wird, um es kurz zu sagen?
Also ich finde es wirklich erstaunlich, wie lange die Klimacamp-Besucher es durchhalten. Mir ist es manchmal nicht so ganz klar, wie das tatsächlich, nein, familiär, privat auch geht. Klar, da gibt schon eine gute Organisation, glaube ich, dahinter. Aber allein das ist schon erstaunlich und ich glaube, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, wenn es die Fridays for Futures insgesamt diese Bewegung nicht gegeben hätte, wären wir vielleicht auch tatsächlich nicht, sagen wir mal, in der innerparlamentarischen Demokratie bereit gewesen, da auch mehr Druck zu entwickeln. Ja, ich finde es gut, ich finde es richtig, dieses Thema zu spielen und wirklich aufmerksam zu machen in so einer Art, sagen wir mal so, auch Widerstandsarbeit. Ja. Ich finde nur manchmal sehr interessant. Also ich überlege mir immer im Nachhinein, ich denke an meine Zeit zurück politisch und wir haben sehr viel eben sozialpolitisch vorangebracht. Ne. Es waren andere Themen, wir sind auch sehr viel auf die Straße gegangen. Insofern finde ich es sehr gelungen, sage ich mal, ich versuche mich vorsichtig auszudrücken, ich finde es sehr gut, dass so viel Freiraum geschaffen wird, ne, für diese Klimacamp-Leute, dass das gut ist. Ich bewundere das manchmal auch mit Neid zu sagen, also uns hat man damals also sehr drastisch, auch teilweise mit drastischen Maßnahmen, gezwungen, die Straße wieder zu räumen, sozusagen. Ne? Und jede Demo war nicht gleichgesetzt mit der anderen Demo. Ne? Und insofern ist es gut, dass dieses Klima so gespielt wird. Sehr gut. Ja. Und ich würde mich auch ganz gern auch mehr auseinandersetzen mit den jungen Leuten. Die sind sehr fordernd, ja. Nicht immer auch, sage ich jetzt mal, bereit, auch zuzukommen. Ich weiß, in Berlin war es auch mal so, dass man auch eingeladen wurde in das Ministerium. Das war auch gar nicht so gewollt. Ist okay, kann ich zum Teil verstehen. Also der Dialog, glaube ich, muss noch besser klappen. Aber an und für sich die Idee und diesen Widerstand hier zu leisten, wenn man so nennen darf, ja, finde ich gut. Mir tut es manchmal ein bisschen leid um das schöne Rathaus und den Rathausplatz, muss ich schon ehrlich sagen. Diese Ansicht, das ist nochmal kritisch und wird auch manchmal kritisch beäugt, sicherlich von dem einen oder anderen Liebhaber dieses Rathauses. Ja.
Das ist Ihre Meinung zum Klimacamp und Ihre Meinung zu verschiedenen politischen Fragen wie Familie, Klima, Corona und so weiter. Ich würde Sie jetzt bitten, relativ kurz, wenn es geht, damit wir die zeitlichen Beschränkungen, die wir in den drei Podcasts haben, etwas einhalten können, zu sagen, warum sind Sie eigentlich die Richtige für den Bundestag? Also warum sollten die Augsburgerinnen und Augsburger, die Königsbrunnerinnen und Königsbrunner Sie wählen?
Also zum einen Mal brauchen wir dieses Mandat, dieses SPD-Mandat in Augsburg-Königsbrunn, weil wirklich in der Geschichte der Stadt Augsburg klar geworden ist, dass es sozialdemokratische Mandatsträger waren, egal auf welcher Ebene, die diese nach dem Weltkrieg eben genau wieder aufgebaut haben, ja, und hier was geschaffen haben, ja, und für die Menschen da waren. Und diese Tradition will ich natürlich fortsetzen. Es ist unvorstellbar, dass es hier kein SPD-Mandat gibt. Für meine Person möchte ich sagen, ich setze mich eben für diese Bildungsdinge, Forderungen eben massiv ein und bin davon überzeugt, dass Augsburg davon profitieren kann. Und man sagt mir eine gewisse Hartnäckigkeit nach, die vielleicht nicht von heute auf morgen etwas bewirkt, aber dranbleibt am Thema. Und es ist wirklich ein Thema, für das ich brenne. Bildung, Familie, Kinder, Jugendliche. Und ich habe auch in diesem Sozialgesetzbuch 8 mitgewirkt, war die Berichterstatterin für uns. Und da geht es um Schutz, um die auf gleicher Augenhöhe der Kinder und Jugendlichen und deren Familien gegenüber dem Staat, ja, starker Sozialstaat, aber auf Augenhöhe mit den Bürger, Bürgerinnen. Das sind so Dinge, wofür in Augsburg auch profitieren wird. Aber wie gesagt, Augsburg von der Tradition her sozialdemokratisch geprägt. Und diese Prägung würde ich ganz gern weitertragen und als ein Verbindungsstück Berlin-Augsburg auch. Mhm.
Wie Sie es gerade gesagt haben, man hört auch, ich habe mich ein bisschen umgehört, Sie sind jetzt nicht die lauteste Stimme in der Politik, aber wollen eben durch Beharrlichkeit Ihren Punkt machen. Wir wollen in diesem Podcast auch noch kurz auf die Privatfrau und die Augsburgerin Ulrike Bahr schauen. Sie sind ursprünglich zwar in Nördlingen geboren, aber natürlich jetzt sehr mit dieser Region hier verwurzelt. Und ich würde Ihnen nochmal gern 10 Fragen stellen. Diesmal geht es nicht um Ja und Nein, sondern ich würde Sie bitten, sich für einen der beiden Begriffe jeweils zu entscheiden. Ich fange gleich mal an mit Kuhsee oder Müllberg.
Kuhsee.
Plärrer oder Christkindlesmarkt.
Plärrer.
FCA oder IV.
FCA.
Stadtmarkt oder Citygalerie.
Stadtmarkt.
Jetzt wird's gemein, Volker Ulrich oder Claudia Roth.
Keine Aussage, nein, das wäre zu persönlich. Das wär schon fast so eine Koalitionsfestlegung, will ich jetzt nicht.
Okay, ein Joker ist erlaubt. Okay. Rad oder Auto?
Rad.
Zoo oder Botanischer Garten?
Zoo.
Buchladen oder Kino?
Kino.
Bosna oder Zwetschgendatschi?
Oh, Zwetschgendatschi.
Und dann haben wir noch mal das Klimacamp oder das Autohaus?
Das Autohaus? Ja, da eindeutig Klimacamp natürlich. Autohaus.
Ja, ist ein ungewöhnliches Pärchen, ja, Wortpärchen. Ja. Frau Bahr, der Podcast, der heißt ja auch Augsburg, meine Stadt. Deswegen würden wir kurz auch noch auf Augsburg schauen. Und ich würde Sie ganz einfach fragen, was mögen Sie denn an der Stadt besonders?
Also ich habe ja gesagt, ich habe lange Zeit in der Jakobovorstadt gelebt und habe hier so wirklich dieses Innenstadtleben auch in der Altstadt sehr, sehr genossen. Ne? Also von den Kanälen, ne? Den vielen Brücken, die wir ja haben in Augsburg. Also dieses Flair auch und diese Gelassenheit, würde ich sagen, in der Altstadt zu flanieren, das genieße ich sehr. Und auf der anderen Seite, ich wohne jetzt im Pfersee, sind wir so nah dran an der Natur, also sofort an der Wörthach draußen, da hat sich eines auch getan mit der Wörthach und es ist eigentlich einfach wunderschön, ist sofort draußen und kann genauso aus der Großstadt heraus sofort abschalten und ein paar Minuten auch im Freien sein und spazieren gehen und Radfahren. Ist alles so nah da und alles greifbar, Naherholung. Aber auch hier auch die Menschen, wo ich eben mein eigenes Netzwerk habe, nicht ein soziales Netzwerk in dem Sinne, sondern ganz persönliche Netzwerke habe.
Und wo sind Sie gerne unterwegs in der Stadt oder außerhalb? Gibt es da Lieblingsplätze?
Also sicherlich an der Wörthach entlang zu laufen. Ja, und Lieblingsplätze würde ich sagen, wirklich Altstadt, Bad Brechtshaus in der Nähe, auch die Brechtsbistro daneben, aber auch die Kahnfahrt war mir sehr, sehr lieb und ist mir immer lieb. Das ist so schon sehr große Erholung mitten in der Stadt.
Absolut schöner Anblick, die Kahnfahrt, ja, bei jeder Jahreszeit eigentlich.
Genau.
Ja. Eine Frage noch, wie oft sind Sie eigentlich in Augsburg und wie oft in Berlin? Also wie viel haben Sie von der Stadt hier?
Ich habe sehr viel von der Stadt, weil wir ja im Wechsel eine Sitzungswoche und eine Wahlkreiswoche haben. In der Regel, wenn es nicht Doppelsitzungswoche ist, aber dafür gibt es dann wieder Sitzungspausen. Insofern bin ich sehr, sehr viel, mindestens, ich habe es halt in Wochenzahlen, also aber mindestens die Hälfte des Jahres hier. Und insofern habe ich sehr viel von der Stadt und möchte natürlich dann immer nutzen, auch wenn ich da bin. Ne?
Natürlich, ja. Dann wäre ich jetzt schon bei der letzten Frage, Frau Bahr. Das ist eine, die haben wir Ihnen schon in einem Videoprojekt gestellt, das ich später auch noch anpreisen werde, diesen Podcast. Können Sie uns ein Detail verraten, eine Sache über sich, die man nicht so weiß in der Öffentlichkeit?
Obwohl es manche wissen, dass ich sehr, sehr leidenschaftlich Basketball gespielt habe, von Minis angefangen, bis dass ich selber Trainerin war dann in meiner Heimatstadt Wemding, über Jahre, Jahrzehnte, glaube ich. Ja, dass ich aber mittlerweile sehr gern bergsteige. Das ist eine sehr späte Liebe, die ich entdeckt habe mit meinem Mann. Was ich vielleicht noch nicht erwähnt habe, ich habe auch sehr lange und sehr gern Klavier gespielt und auch im Orchester Violine gespielt. Meistens die zweite Geige.
Okay. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wunderbar, Frau Bahr, vielen Dank für das interessante Gespräch.
Gerne, ja.
Ich habe Sie jetzt kennengelernt, nicht nur als Politikerin, auch als Bergsteigerin, als beharrliche Arbeiterin, vor allem auch für Familienangelegenheiten. Unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen wir natürlich, auch die anderen beiden Gespräche sich anzuhören, mit Volker Ulrich von der CSU und mit Claudia Roth von den Grünen. Und ich möchte, wie angekündigt, noch auf ein Projekt unserer Redaktion hinweisen, auf unser Videoformat Wahlbox. Denn insgesamt stehen ja 16 Menschen zur Wahl im Wahlkreis Augsburg. Und nur zwei haben uns abgesagt, die anderen haben wir jeweils zum kurzen Gespräch getroffen. Auch Sie waren dabei, Frau Bahr. Und die Menschen dort haben uns ganz spannende Sachen über ihren Beruf und auch über das Privatleben erzählt. Genau, und die Wahlbox, die findet ihr auf unserer Internetseite oder ihr googelt einfach nach Augsburger Allgemeine Wahlbox, da findet ihr sie auch. Mir bleibt damit nur noch zu sagen, vielen Dank, Frau Bahr, für das tolle Gespräch.
Vielen Dank auch, sehr angenehmes Gespräch. Danke sehr.
Fand ich auch. Und vielen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer und bis in zwei Wochen. Tschüss.